Heute, liebe Freunde, haben wir einen ganz besonderen Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Es ist Dr. Uwe Boll.
Das Festival der Liebe. Für die Ohren. Lebhaft, geistreich und einzigartig. Für viel Gesprächsstoff mit Herz. Von Tele 5.
Hallo Uwe.
Ja, hallo, hi.
Und er klingt ein bisschen, als würde er in der Blechbüchse sitzen, so also ein bisschen Augsburger Puppenkiste, gibt es glaube ich so Blechsoldaten, weil er in Vancouver ist und da klingt man wohl so.
Ja, das verändert sich, ne? Wenn du nach Vancouver reist, verändert sich auch deine Stimme per Internet. Nein, das ist, weil ich kein ordentliches Mikrofon an meinem Apple-Computer habe. Ich spreche jetzt quasi einfach in den Computer rein.
Was machst du in Vancouver, Dr. Uwe Boll?
Ja, Selbstisolation. Ist natürlich hier dasselbe wie in Deutschland gerade. Die Leute dürfen sich nicht in Gruppen treffen. Das Leben ist quasi stillgelegt. Aber insgesamt bin ich ja hier schon seit Jahren. Bin ja mit einer Kanadierin verheiratet. Wir haben Kinder. Und ich habe hier natürlich sehr viele Filme gedreht und eben auch dieses Bauhaus-Restaurant aufgemacht vor 5 Jahren mit deutscher High-End-Cousine. Und also von daher war für mich Kanada schon seit Jahren jetzt hier sowieso eine zweite Heimat. Aber im Sommer kommen wir nach Deutschland und bleiben dann auch da, weil so nach ein paar Jährchen hier, muss ich sagen, habe ich von Kanada auch die Schnauze gestrichen voll.
Der Herr Boll hat nach ein paar Jahren immer die Schnauze gestrichen voll von allem, was er macht. Das ist auch richtig so. Weißt du eigentlich, dass wir ein Jahrgang sind?
65.
Ja.
Die meisten Geburten, ne, nach dem Krieg waren 65.
Nein, das war 64. 64 waren die meisten Geburten. 65 waren zweitmeisten und 66 die drittmeisten. Und in 10 Jahren gehen wir alle in Rente. Da freue ich mich auch schon drauf.
Also das ist wirklich unglaublich, ne, wie schnell man doch denkt, ach du Scheiße, ey, wie alt bin ich denn mittlerweile? Ne? Also es ist schon, ich würde sagen, im Nachhinein, wenn man zwischen 20 und 30, denkt man, man hat Zeit, die Zeit steht still,
ja,
unglaublich langsam, ja. Und dann auch zwischen 30 und 40, wo ich auch ja für mich selber auch die höchste Produktivitätsrate hatte. Und dann irgendwie nach 40 rauscht die Zeit vorbei, ja, und man denkt sich, ach du Kacke, ey, bald ist schon vorbei.
Als ich 40 war, bin ich zu Tele 5 gekommen. Ich bin jetzt seit 15 Jahren hier. Das ist unfassbar. Aber ja, wie ist ja. wie ist denn dein gefühltes Alter?
Das kommt jetzt drauf an. Ich habe Hüftarthrose. Ja, das kommt drauf an, wie tief ich in mich reinhorche. Ja? Also insgesamt, klar, fühlt man sich immer noch wie 40, 45 oder so. Und vor allen Dingen gibt es ja auch viele so 50, 60-Jährige, die sehen aus wie 80 oder sind fit wie 80. Ich fahre viel Fahrrad, bin viel draußen, habe ja einen Hund und so weiter. Aber es geht alles nicht mehr so rund. Ne? Also jetzt wie früher Fußball spielen mit den Kindern und so weiter. Wenn ich 20 Minuten irgendwie rumkicke mit den Kindern, kann ich am nächsten Tag kaum noch laufen. Ich will aber eben auch nicht die Hüfte austauschen. Dafür bin ich noch zu jung. Und zum Zweiten, so schlimm ist es auch nicht. Also ich kann quasi schmerzfrei gehen. Ich humpel ein bisschen, aber ich kann eben sehr gut Fahrrad fahren und so weiter. Und die Meinungen gehen ja immer auseinander. Heutzutage tauschen ja Leute ruckzuck alles aus.
In Deutschland werden die meisten Hüften operiert.
Ja,
deswegen, aber das ist deswegen auch kommst du wahrscheinlich zurück. Eine
Geldverdienerei. Ne? Neue Knie, klar, neue Hüfte. Ja.
Sag mal, wir müssen vielleicht dem einen oder anderen, der jetzt neu dazukommt, überhaupt mal erklären, wer du bist. Das weiß nämlich nicht jeder. Uwe Boll ist einer der berühmtesten deutschen Regisseure, die weltweit gearbeitet haben. Ich habe eben so zu meiner Frau gesagt, ich Wolfgang Petersen, Roland Emmerich und dann kommt schon Uwe Boll. Würdest du das auch sagen?
Ja, aber ich bin natürlich viel besser wie die.
Das ist klar, aber jetzt vom Erfolg meine ich.
Ich habe über 30 Filme gemacht, viele davon eben, also sagen wir mal ungefähr 10 davon mit großen Casts, Ben Kingsley, Jason Statham, Christian Slater und Konsorten, also schon mit vielen Hollywood-Größen gearbeitet. Inhaltlich sehe ich mich natürlich nicht so wie Petersen und Emmerich. Die haben eben wirklich große Studiofilme gemacht, also ganz tolle Karrieren hingelegt. Aber ich habe einen anderen Produktmix, sagen wir es mal so. Ne? Ich habe ja sehr viel Genre- und Videospielverfilmungen gemacht mit größeren Budgets, Alone in the Dark und Blood Rain, Schwerter des Königs, Far Cry, solche Dinge. Aber habe eben auch sehr viel so, sagen wir mal, politische Filme gemacht, wie Rampage, Assault on Wall Street, Darfur, Postal, wo eben stellenweise auch mit schwarzem Humor gearbeitet wurde, sehr, sehr konkret die Welt, wie sie ist, gezeigt haben. Und die Filme wurden so ein bisschen vergessen oder nicht richtig beachtet, weil alle damit beschäftigt waren, meine Videospielverfilmung zu bashen die ganze Zeit.
Du hast aus meiner Sicht, wir sind ja im Geiste Brüder, nicht nur wegen des Jahrgangs und der quasi in der Nachbarschaft geboren, du in Wermelskirchen, ich in Mettmann, sondern wir teilen uns auch die Neigung schlecht. Wir haben ein Label, die schlechtesten Filme aller Zeiten, und du giltst als der schlechteste Regisseur, was aber überhaupt nicht stimmt. Wie erklärst du dir diesen Status? Hast du den selber befeuert?
Ja, im Prinzip ja und nein. Ne? Also als House of the Dead, dieser Zombie-Film von mir, kam damals ins Kino, stürzten sich die Leute auf mich und haben mich richtig schön, also diese Fans und Geeks, die es natürlich gerade im Videospielbereich gibt und Horrorbereich und Zombiebereich, bleibt kein Stein auf dem anderen. Die haben angefangen, mich als ihr Lieblingsfeind ausfindig zu machen. Und das ging dann munter weiter zu Alone in the Dark und Blood Rain, Dungeon Siege. Ich habe eben auch die meisten Videospielverfilmungen gedreht von allen. Und von daher war ich das Hauptobjekt Nummer eins. Und dann wurde eben gesagt, der schlechteste Regisseur, der schlimmste Regisseur. Was ich der normalen Presse dann den wirklichen Filmkritikern übel nehme, ist, dass die dann eben auch auf den Zug einfach aufgesprungen sind. Und jeder Artikel über mich fing dann eben so an, man sagt, er ist der schlechteste Regisseur der Welt. Er wurde als der schlechteste Regisseur der Welt bezeichnet. Und das ist natürlich, genau wie du ja auch sagst, wir sind ja alle aufgewachsen auch mit Videotheken und haben unglaublich viel Zeug in unserem Leben uns angeguckt. Und natürlich gibt es, was weiß ich, 10.000 Regisseure, die viel schlechter sind wie ich, weil in ihrem Leben keinen ordentlichen Film zusammengekriegt haben und schon gar nicht mit Cast, also schon gar nicht mit bekannten Schauspielern. Das ist also von daher für alle, sagen wir mal, die ein bisschen Ahnung haben, ist das natürlich vollkommen absurd, diese Idee, dass ich der schlechteste Regisseur bin. Aber es war so ein Branding und es hat mich natürlich auch enorm viel in die Presse gebracht. Es wurde immer wieder über Filme diskutiert und gerade die Video Sales.
Warte mal, ich muss mal hier. Warst du das? Du warst das, ne? Meins war es
nicht. Ja, genau, das ist das Telegramm hier, da muss ich mal zumachen. Gerade die DVD-Verkäufe von meinen Filmen waren ja weltweit enormst stark. Und wenn man sich so mal andere Sachen anguckt, wo immer gesagt wurde, oh, Katastrophe, Alone in the Dark hat nur 6 Millionen eingespielt, House of the Dead hat 28 Millionen Boxoffice gemacht. Wenn ich jetzt guck dir mal die letzten paar Jahre an,
naja,
wie viele Filme haben da 3 Millionen Boxoffice gemacht,
ja,
mit Superstars, mit Will Smith und so weiter, die vollkommen untergegangen sind.
Wir meinen jetzt aber US-Dollar, ne, nicht Zuschauer.
Nee, ja, US-Dollar.
Das muss man, wir haben nicht nur Fachleute.
Boxoffice verfolgst,
ja,
da waren in den letzten 5 Jahren bestimmt 100 Filme mit absoluten Topstars, mit Tom Hanks und so weiter. Die haben keine 2-3 Millionen Dollar eingespielt. Und bei mir wurde das dann gewertet als die größte Katastrophe der Menschheit, als Alone in the Dark in den USA 5,8 Millionen Boxoffice gemacht hat. Wie gesagt, es gibt viel teurere Filme, die viel weniger eingespielt haben. Aber gut, das sind natürlich Dinge, die kann quasi nur sozusagen, die können nur korrigiert werden von der Filmgeschichtsschreibung. Ja.
Aber ich rufe zur Ordnung im Namen meiner Zuhörer. Wir haben nämlich dieses Porträtformat, das Festival der Liebe, installiert nach sehr klassischen Gesichtspunkten. Wir fangen vorne bei deiner Geburt an und gehen dann enden bei der Arthrose. Jetzt waren wir schon bei der Arthrose, wir waren schon mitten in deinen Filmen drin. Aber gehen wir mal ins Jahr 1965, in den Sommer 65, nach Wermelskirchen. Wo kommst du her? Welchem Quell bist du entsprungen?
Ja, Ernie und Manfred Boll. Mein Vater war Chemiker bei Bayer Leverkusen. In den letzten paar Jahren sind beide gestorben. Aber was interessant war, ist, die haben es kaum zum Krankenhaus von aus Buchscheid, zum Krankenhaus nach Wermelskirchen geschafft, weil da war der im Sommer der größte Sturm der letzten 40 Jahre mit Bäumen, die umgekippt sind und so weiter. Also das war schon interessant, als meine Mutter mir erzählte. Die meinte, das gibt es gar nicht. Es war am Schütten, am Regnen, war natürlich mitten in der Nacht. Als späterer Horrorregisseur war das natürlich auch wichtig. Ja, und so kam ich zur Welt und bin dann in Buchscheid auf die Grundschule gegangen und später in Leverkusen aufs Gymnasium. Ja, ja.
Ja, ich höre zu. Wer ist denn da im Hintergrund?
Das ist meine Frau, die versucht, ihre Tochter aufzuwecken. Mit eisernster Disziplin, weil es ist ja keine Schule. Und jetzt werden sozusagen die Familie zu Leben erweckt. Warte mal, ich sag ihr kurz, sie soll ein bisschen ruhiger sein. Warte mal, eine Sekunde.
Lass mal alles drin.
Ja.
Ja, ja, lass mal alles drin.
Yeah. Absolut silence, ne? And you have to drive water, ne? Ja, ich habe schon wieder schlechtes Gewissen gemacht. Sehr gut.
Sehr, sehr gut. Vater verdient Millionen und die Kinder machen Lärm. So, also wir sind jetzt in Leverkusen, du hast Abitur gemacht. Ja. Das, ansonsten war da nichts Erwähnenswertes in deiner Jugend.
Natürlich, als ich 10 war, es war folgendermaßen, wenn man jetzt mal ein bisschen über Film spricht. In Buchscheid war ein Kino mit einem Saal. Ein Riesending. Und da bin ich schon zu Fuß, mit 6, 7 Jahren bin ich da zu Fuß hingegangen und habe mir immer sonntags Matinee angeguckt.
Erster Film?
Ja, das waren dann immer so wirklich so Spartacus, Covades, also wirkliche Klassiker haben die gezeigt. Meuterei auf der Bounty. Und so kam meine Liebe zum Film schon, als ich ganz klein war. Und als ich 10 war, wollte ich eben unbedingt Regisseur werden. Und hab meiner Mutter gesagt, ich will Regisseur werden. Und wir hatten dann natürlich ja wirklich überhaupt nichts mit Medien, Fernsehen oder Film zu tun. Und die meinten so, ja, ja, viel Spaß. Haben aber natürlich gedacht, das gibt sich wieder. Und mit der Zeit komme ich davon weg und was ich mache, bin am Schluss mal ein normaler Bankkaufmann oder sonst irgendwas. Aber es ging eben nicht weg. Also es wurde sozusagen immer intensiver. Und dann, als ich so 12, 13 war, habe ich angefangen, viele Filmbücher zu lesen über Regisseure, habe natürlich verfolgt, die Lebensgeschichte Orson Welles, John Ford, diese ganzen Leute, mit denen, also zu dem Zeitpunkt, die da noch aktiv gearbeitet haben, auch, aber die Klassiker eben, Stanley Kubrick. Und dann bin ich immer mit dem Moped nach Opladen, Leverkusen-Opladen gefahren, da war das Scala-Kino. Und die hatten 4 Säle und habe dann mehr verschiedene Filme geguckt und bin dann natürlich auch in diese Horrorwelle reingeraten. Die ersten Freitag, der 13. Halloween, Man-Eater, so diese ganzen Dinge habe ich mir auch alle angeguckt. Und als ich bei meinem 18. Geburtstag habe ich alle eingeladen in Russ Meyers im Tiefental der Super.
Das haben wir doch alle.
Das war geil. Und da muss man sich das alles so vorstellen. Kein Internet, ne? Da konnte man nicht noch Pornos gucken im Internet oder so. Da war so Russ Meyer im Tiefental der Super. Das war schon sensationell, sich das mal auf der großen Leinwand anzugucken. Ja, also so kam so diese Filmentwicklung in meiner Filmschulzeit habe ich dann meinen Kumpel Frank Lustig kennengelernt, der eben auch unbedingt Filme drehen wollte. Und wir beide haben uns quasi gegenseitig angefeuert, ne, und haben dann angefangen. Er hatte so Videokameras Betamax und Video 2000. Und wir haben dann mit diesen Videokameras Kurzfilme gedreht. Hinterher so die erste Dokumentation, das Tal der Alten über so ein Altersheim. Extrem, sagen wir mal, depressiv. Ja, und so ging es irgendwie los, ja. Und dann haben wir nach dem Abi, ich weiß gar nicht, ob der ist untauglich geschrieben worden beim Bund. Der hat einem gar nichts gemacht, der Lustig. Der konnte sofort Kommunikationswissenschaften in Essen studieren. Und ich musste Zivildienst leisten beim ASB und bin dann Krankenwagen gefahren, mobiler sozialer Hilfsmann gewesen. Und während dieser Zeit viele Drehbücher geschrieben und mich an Unis beworben.
Also das war zwei Jahre damals, ne?
Ja, 18 Monate.
18 Monate,
und,
okay.
Das war natürlich, aber im Nachhinein, man muss sagen, klar, man sagt verlorene Zeit, aber andererseits, wenn man mal so anderthalb Jahre auf einer kompletten anderen sozialen Ebene arbeitet und sieht dann sozusagen Leute, die vom Auto gerade platt gewalzt worden sind und muss die in den Krankenwagen laden. Man kriegt natürlich dadurch auch andere Impulse für den Rest des Lebens. Ne? Und von daher war diese Zivildienstzeit gar nicht so vertan wie im Nachhinein, wie sie mir damals vorkam. Ne? Damals dachte man nur, ach du Scheiße, ey, du musst ja wieder hin. Aber jetzt im Nachhinein war es vielleicht doch nicht so verkehrt, dass man sowas mal gemacht hat eine längere Zeit, um mal zu gucken, wie es auch anderen Leuten geht. Wenn man auch, wir mussten immer so Alkoholiker zu Hause abholen und dann nach Langenfeld, da war ja diese geschlossene Anstalt, ne, für, also Psychiatrie und so weiter, ne, die Leute von zu Hause mit der Polizei zu Hause rausholen und so alles. Da sah man viele menschliche Schicksale, die jetzt, glaube ich, während der Corona-Krise hat man davon 5 Millionen gleichzeitig eingesperrt zu Hause mit 30 Flaschen Wodka. Ich bin dann nach Wien und nach München zu den Filmhochschulen als Gasthörer gegangen.
Es gab damals
die Filmhochschulen in Berlin und München.
Was ist Gasthörer?
Ja, Gasthörer ist, die haben mich nicht genommen, die Arme.
Ich wollte es nur mal genau wissen. Gasthörer hört sich sehr schön an.
Richtig, und da war in München war Oswald von Richthofen, war mit Professor, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ja, der meinte, ich hätte so eine interessante Story insgesamt, ich soll da bleiben und bin mal und kann dann bei so Produktionen mitmachen und habe bei so einer Produktion in den Bavaria Studios mitgemacht, Bonnie und Clyde, Neuverfilmung von so einer Hochschulabsolventin. Das war so eine unfassbare Scheiße. Das war, da habe ich dann abgebrochen da, bin dann nach Wien. Die wollten mich an der Uni aufnehmen, aber da stellt sich nach ein paar Monaten raus, also die Wiener Filmhochschule hatte eben gar nichts. Also sie hatten weder eine Kamera noch einen Schnittplatz oder sonst irgendetwas. Und ich so, ja gut, also über Filmregisseur kann ich mich auch zu Hause weiter unterhalten. Und bin dann da abgehauen und bin dann nach Köln und habe Literatur und Wirtschaftswissenschaften studiert in Köln. Bin dann aber auf die Film, da in Köln gibt es ja diese Film, na wie heißt das nochmal, Filmhaus Köln. Und da habe ich so so Ausbildung gemacht, dass ich 16 mm schnittig so ein Steenberg bedienen konnte. Und Kamera konnten wir bedienen und so weiter. Und dann kam uns diese Idee, 1991, 26 Jahre alt waren wir da, beide waren fast fertig mit dem Studium, dass wir German Fright Movie drehen wollen. So wie Kentucky Fright Movie, damals ein absoluter Komödienklassiker.
Hast du nicht Siegen noch vergessen?
Bitte?
Hast du nicht Siegen noch vergessen?
Ja, das war aber parallel. Also ich bin nach Siegen zur Medienuni gegangen und habe da promoviert zum Thema Fernsehserien.
Das habe ich nicht verstanden. Ich habe nämlich zwei Dinge, auf die ich gestoßen bin in der Vorbereitung. Ja. Erstens der Christian Becker, den du ja auch kennst, der Produzent hier von Red Pack. Ja. Der hat auch ein Semester in Siegen studiert und hat mir den Lieblingswitz, den ich behalten habe, mitgeteilt. Was ist schlimmer als verlieren?
Siegen, oder?
Genau.
Ja, das passt. Ja. Also ich hatte da ja Glück. Es war folgendermaßen. Ich hatte in Köln mein Studium fertig. Und dann sagte ich zu Kölner im Literaturbereich, sagte ich, ich will promovieren zum Thema Fernsehserien. Meine Magisterarbeit hatte ich ja geschrieben zum Thema Dallas. Damals die
Fernsehserie. Oh nee, das ist nicht dein Ernst. Das ist meine absolute Lieblingsserie. Ja, absolut. Ich habe die ersten, das muss ich jetzt erzählen, 254 Folgen. 254 Folgen, die ersten. Alle dienstags um 21:45 bei der ARD gesehen. Ohne
ganz genau.
Alle. 204. Das sind 5,5 Jahre am Stück. Immer dienstags abends. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Also 5,5 Jahre bingen.
Ja, aber guck mal, so sind wir aufgewachsen. Ja. Wir halten uns an Termine.
Ja, total, total.
Ich weiß ja, damals kennst du noch Reich und Arm.
Natürlich.
Ja, war auch sensationell. Ja, so, und diese Sachen. oder dann da Kojak Einsatz in Manhattan oder so. Da hat man die ganze Woche drauf gewartet und da gab's nichts von wegen, ich tape das von Hard Drive Recording, sondern ich sitze da um 9:45 und gucke mir dann an jeden Dienstag. Und so war bei mir mit Dallas auch. Und ich habe dann eben gesagt, ich will noch weitermachen zum Thema Fernsehserien. Und die in Köln haben gesagt, da sind es keine Experten, ich soll nach Marburg, der Knut Hicketier, den kennst du ja bestimmt auch,
ja.
Der hat so viele Bücher geschrieben, Filmanalyse und so, der hat mich sofort genommen und meinte, das ist super, da machen sie hier die über Serienanalyse und so weiter bei mir. Und dann kam aber von Marburg ein Brief zu mir, das war ja ein anderes Bundesland, dass ich nochmal das Examen da wiederholen müsste. Das wäre gültig, weil es NRW war. Da habt ihr komplett den Dach an. Das mache ich auf gar keinen Fall. Und dann hat der Hicketier angerufen beim Professor Kreuzer. Helmut Kreuzer ist ja auch sehr berühmt im Filmbereich und scheint in Siegen. Und der hat er gesagt, na gut, dann mach das in Siegen, da brauchst du nicht nochmal das ganze Examen neu zu machen, weil das kam für mich ja überhaupt gar nicht in Frage. Also das war mit Deutsch, Grammatik und so weiter im Examen, da kannst du dir vorstellen, das ist ja das, was du da in dein Kurzzeitgedächtnis laden musstest, damit du das geschafft hast. Ich war einfach dazu nicht mehr in der Lage. Also ich kann das nicht nochmal alles lernen. Ich habe das alles vergessen. Attributale Bestimmung und so alles. So. Ja, und so kam es zu Siegen und der Professor Schanze, der hat mich dann auch eingestellt da als wissenschaftliche Hilfskraft, so dadurch ein bisschen Geld verdient, habe die Doktorarbeit gemacht, aber es zog sich elendig hin, zwei,
ja,
drei
aber
Jahre.
Aber Doktorarbeit ist ja dann eine Fleißarbeit in der Arbeit, ne, in dem Bereich.
Ja, vor allen Dingen habe ich mich dann in die WDR-Bibliothek und so geschickt und ich habe dann erstmal quasi Material, also wie viel zum Beispiel mal gezählt, wie viele Serien gibt es überhaupt, Tierserien, so wie Black Beauty und so, wie viele Familienserien, wie viele Krimiserien, also und bin da wirklich durch die weltweite Produktion durchgegangen, das war erstmal eine riesen Zählarbeit und wenn man liest, die kam ja hinterher raus, Alano Verlag, Fernsehserien, die Gattung Serie und ihre Genres, ist ja als Buch auch, glaube ich, immer noch erhältlich. Was weiß ich, haben sie vielleicht 200 Exemplare verkauft. Aber das ist ganz gut, weil ich glaube, ich war der Erste auf der ganzen Welt, der zu dem Zeitpunkt wirklich mal eine Statistik gemacht hat. Was wurde überhaupt jemals zur Fernsehserie gedreht? Wie viele von solchen Detective-Serien gibt es eigentlich? Oder wie viele von, was weiß ich, zum Beispiel Tierserien gibt es extrem wenig? Weil die eben auch so teuer sind, so schwer zu drehen mit Tieren und so weiter. Da gibt's, glaube ich, nur 25, 30 Flipper, Skippy, das Buschkänguru.
Skippy, das Buschkänguru.
Ja. Und so.
Erklär mir danach, ich habe gelesen, dass du Doktor der Philosophie bist. Das kann aber dann nicht sein, ne?
Doch, weil du, wenn du promovierst in Germanistik, bist du immer Dr. Phil. Also ich habe ja in Germanistik promoviert. Das war ja alles, das ist ja alles, es gibt, damals gab es noch keine wirklichen, sagen wir mal, Unterschiede, sondern man musste.
Wir Germanist hatten noch nichts. Wir hatten nicht mal Unterschiede.
So, also Dr. Phil Boll, aber wie gesagt, das war eine Riesenarbeit und gleichzeitig, und das war eben, ich weiß nicht, wann habe ich promoviert? Da war ich schon älter wie 26.
94.
Ja, ne, also schon,
aber für eine Doktorarbeit relativ früh, 29 warst du.
Ja, genau. Also es war viel Arbeit, aber German Fright Movie haben wir eben gedreht, da war ich also bei weitem noch, da war ich glaube ich in Siegen. Und so fing alles an. Dann haben wir eben viele Leute gefunden, die mitgemacht haben, mitmachen wollten. Schauspieler haben vom Volker Rodde in Köln Equipment umsonst gekriegt. Hadeco in Neuss, das Kopierwerk, da gibt's natürlich nicht mehr. Aber die haben uns die Sachen umsonst entwickelt. Und zum Beispiel Filmmaterial, damals Fujifilm und dann eben Aqua in Leverkusen noch. Das gehört ja damals noch zu Bayern Leverkusen. Da hat mein Vater Kontakte gehabt. Da haben wir Aqua-Rohmaterial gekriegt und haben dann wirklich den German Fright Movie auf 35mm und 16mm gemixt gedreht. Manche Sachen eben nur 16mm, weil wir kein anderes Equipment an dem Wochenende gekriegt haben. Und manchmal 35mm, dann musste man natürlich hinterher alles ein Blow-up machen, um eine 35mm Kopie von dem Film zustande zu
bringen. Mit welchem Geld?
Ja, wir hatten 60.000 Mark
von
insgesamt
von
als Cash-Budget. Und das kam zustande, ja, ich hatte 5.000, der Lustig hatte, glaube ich, 10.000. Und wir haben dann auch so, also Freunde, Bekannte, Onkel, Tanten und ein paar Investoren, die gesagt haben, hier, ich bin mit 5.000 oder 10.000 dabei. So kamen wir auf 60.000 insgesamt. Ich hatte damals auch beim WDR öfter mal im Hörfunk so Filmkritiken gemacht. Und der hatte dann, ach, wie hieß die Sendung nochmal, wo ich immer war? Ach, WDR 2, war immer sonntags damit, dann hatte ich so eine Filmkritik. Und die haben dann für mich ein bisschen Werbung gemacht, haben gesagt, der Boll dreht jetzt selber einen Film, unser Mini-Kritiker hier, der braucht Hilfe. Und da haben sich unglaublich viele, weil im WDR, die haben eben viele gehört, die Sendung Budengassen.
In ja, der ja, WDR. Ja, kenne ich auch.
Genau. Ne? Und die haben dann wirklich sehr schön mich da promotet. Und dadurch kam dann überhaupt der Rodde, der Richard Eckes von Jump Cut, unser Kameramann und so weiter. Dadurch kamen die überhaupt an uns. Und so wurden viele Cash-Ausgaben im Prinzip zurückgestellt, beziehungsweise natürlich auch nie bezahlt.
Aber es ist hochinteressant, weil Christian ist ein paar Jahre jünger als wir, aber eigentlich gleiche Generation, hat genau den gleichen Werdegang, so ist viel Learning by Doing, viel Freiraum auch, viel Dilettantismus, der zugelassen wurde. Würdest du sagen, das heutige, ich bin jetzt, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin Dozent an dieser Schule, wo du abgelehnt wurdest, an diesem, wie heißt das? Müsst ihr eigentlich selber wissen, wie die heißt. Wenn ich mir die so anschaue, dann würde ich sagen, die haben den Freiraum heute nicht mehr. Oder geben die sich den nicht mehr? Oder sind die zu satt? Oder woran liegt das? Also diese Karrieren, die gibt es so nicht mehr.
Also ich glaube, einerseits hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren viel getan und ist es professionalisiert worden an den Filmhochschulen. Jetzt haben wir ja auch viel mehr Filmhochschulen, Ludwigsburg
ja.
Zum Beispiel und so weiter und auch viel mehr so Techniker. Ich habe ja hier in Vancouver wird ja unglaublich viel Computereffekte gemacht für Hollywood-Filme und diese ganzen Firmen von Sony und so weiter, die sitzen ziemlich nah an dem Restaurant, also Bauhaus-Restaurant. Und die kommen dann öfter mal, weil sie eben Wiener Schnitzel wollen. Und da sind 60% der Leute, die da arbeiten, sind alle aus Deutschland.
Mhm.
Und arbeiten für Hollywood-Produktionen. Und ich glaube eben, in Deutschland hat sich da viel auch im Technikbereich getan, dass die Leute heute lernen da mehr. Also Technik eben auch. Aber ich glaube, insgesamt lernt man bestimmte Dinge nur, wenn man sie macht. Und wenn man eben keinen Film dreht, sondern nur irgendwo sitzt oder macht mal 3 Minuten Kurzfilme auf seinem iPhone jetzt, ich meine, alles digitalisiert wird ja alles viel einfacher, dann lernt man es eben auch nicht wirklich. Ne? Also gerade wenn es, denke ich, im Bereich Filmproduktion, da ist ja Regie, ich war ja immer Regisseur und Produzent und meistens eben auch oft auch noch Autor, man lernt es nur, wenn man es macht. Und wenn man wirklich mal von A bis Z sich irgendwas ausdenkt, sich die Leute zusammenholt, die Sache filmt, die Sache zusammenschneidet, vertont, zum Kopierwerk gibt oder irgendwie fertig macht und dann auf der Leinwand sieht, das ist die beste Ausbildung, die man als Filmemacher im wahrsten Sinne des Wortes machen kann. Das kann man nicht auf der Schulbank oder so lernen. Man muss einfach produzieren und man kriegt dann eben auch ein gewisses Händchen dafür. Nach einer Zeit, Routine kommt rein und man kann dann eben Dinge auch, sagen wir mal, durch eine Routine auch besser beurteilen. Ich weiß nicht, also die Filmhochschulen aus Deutschland kommt ja auch viel gute Sachen in den letzten 10 Jahren. Was mir in Deutschland immer fehlte, ist eben tatsächlich, was ja zum Beispiel Tele5 ja auch macht, ne, ist ja auch ein Genresender.
Mhm.
Und Genre wird ja im Endeffekt in Deutschland immer noch stiefmütterlich behandelt. Ne? Also Genre in Deutschland wird ja eigentlich nur finanziert, wenn es auch geeignet ist, als Fernsehkoproduktion um 7:45 gezeigt zu werden.
Und nur eigentlich.
Dinge, die ab 16 oder ab 18 sind oder ein bisschen gewalttätiger und so weiter, werden einfach in Deutschland immer noch nicht wirklich durchgefördert und dass man da eben auch mal Budgets von 5, 6, 7 Millionen Dollar oder Euro zusammenbekommt für richtige harte Genreware. Das ist eben so.
Und wird aber auch nicht mehr kommen.
Bitte?
Wird nicht mehr kommen. Die Zeit der Experimente sind vorbei. Die war ja, als wir in den 90ern waren ja am meisten Experimente im deutschen Film. Da ging ja noch so von Lola Rent bis zu diese ganzen, da wurde ja Horror gedreht tatsächlich, da wurde Thriller gedreht, das gibt's ja alles so gut wie gar nicht mehr. Weiß der Geier warum.
Ja, aber dann eben, genau, also was hat man im deutschen Film, ne? Immer wieder gern gesehen, Zweite Weltkrieg, Hitler war der Böseste. Also diese Historiendinger, Melodramen, ja, Arthouse, Komödien natürlich endlos. Mhm. Ne? Weil sie sich ja auch herausgestellt haben, sind das erfolgreichste deutsche Genre, sind eben tatsächlich Komödien. Und aber die Radikalität im deutschen Film und im deutschen Fernsehen ist eben nach wie vor nicht wirklich sichtbar. Ne? Und da wird eben immer noch so mit angezogener Handbremse agiert.
Wenn ja, das wird nie mehr kommen, und wir sind einfach eine zu saturierte Gesellschaft. Dafür brauchst du auch Armut und Elend und wirkliche Not, um wirklich auch Dinge zu beschreiben. Das kann aus Deutschland nicht mehr kommen. Woher soll das kommen?
Ja gut, aber guck mal, USA. Ich meine, USA hast du natürlich
da habt ihr Armut, viel Not.
Not und hast auch geistige Armut in den USA. Eben,
genau.
Ja, aber trotzdem bringen die ja Dinger wie Breaking Bad und Ozark und solche Sachen. Also es gibt ja genug Beispiele. Die USA hat einfach eine extrem breit aufgestellte Entertainment-Branche.
Und die können aber auch
nicht vor absolut brutalsten Horror-Dingern zurück und so weiter. Also im Prinzip in den USA, wo nur der Markt regiert, ist auch die Vielfältigkeit doch sehr groß.
Da haben wir Angst vor in Deutschland.
Bitte?
Das wollen wir nicht in Deutschland. Das macht uns Angst, und das ist auch eine der Stärken von Deutschland, dieses Mittelmäßige, dieses Mittige, dieses auf die meisten zugehen und dieses Abseitige. Wir sind ja auch öffentlich-rechtlich finanziert, darfst du ja nicht vergessen. Der Kinofilm ist ja abhängig von der Förderung, und die Filme sind alle öffentlich-rechtlich, über die wir reden. Ja, Privatfernsehen macht keine weiteren Geschichten. Netflix ist ein internationaler Ableger hier in Deutschland, da werden ein paar Proforma-Filme gedreht. Das ist auch alles ganz schön, aber die sind ja auch nicht Box-Office-technisch, also auch von den Abrufen her, nicht so wahnsinnig erfolgreich. Wir Deutschen sind an der Mitte orientiert.
Absolut. Und das war ja auch einer, weil ich muss meinen Hund kurz aus der Tür rauslassen, ich fängt hier an zu nicken.
Gerne.
Das war ja auch einer der Gründe für mich, warum ich international am Schluss tätig wurde, weil ich auch in Deutschland keinen Fuß in die Tür gekriegt habe. Ne? Also, weil ich habe damals bei German Fright Movie hatten wir tatsächlich 60.000 Mark, glaube ich, noch am Schluss gekriegt von der Filmstiftung NRW für Vertriebsmaßnahmen, als der Film fertig war. Der Frank Lustig, der schrieb ja auch lange fürs Film-Echo hinterher, also der macht ja jetzt auch so Theaterprojekte und so weiter. Der war ein bisschen mehr politisch korrekt als ich. Und ich habe dann da gab es mal diese Sendung B trifft mit der Böttinger. Ne? Ja. Und da war der Kostlik und ich und der Lustig, also Frank und dann noch ein paar andere und so. Und ich habe den Kostlik so zur Sau gemacht, das war das Ende für mich. Danach kam nicht einmal, egal wofür wir Geld wollten, es war vorbei. Der hat mich so gehasst. Der hat mich dann auch bei der Berlinale ja gehasst, wo ich dann meinen Auschwitz-Film da parallel zur Berlinale gezeigt habe und habe ihn dann total angegriffen als korruptes Arschloch. Und ich wurde da so sozusagen auf die ge-X-rated. Und da habe ich eben auch gelernt, genau wie du auch sagst, die Mittelmäßigkeit in Deutschland hat natürlich auch vielen Leuten Angst gemacht. Ne? Die hat also die Macht, also viele Leute wollten auch mit mir in dem Sinne dann ja nichts mehr zu tun haben, weil sie Angst gehabt haben, dass ich negativ auf sie abfärbe. Also so negativ, so nach dem Motto, ich kann nicht der Freund von Uwe Boll sein, dann kriege ich auch keine Filmförderung mehr.
Hätte wahrscheinlich sogar gestimmt.
Ja, und da waren zum Beispiel am Anfang, nehmen wir mal hier Albert Wiederspiel. Der hat German Fright Movie, der hat damals fürs Tipp-Magazin, City und Tipp in Berlin, diese Magazine, ne? Ja. Der Wiederspiel hat German Fright Movie, war für ihn Film des Monats, der beste Film des Monats. Wir haben mit German Fright Movie super Kritiken gekriegt. Dann hatte ich meinen Film Amoklauf gedreht, der lief im Max Ophüls Festival, im Wettbewerb. Und da wurde ich dann, da war ich und der Butt gereiht mit Schramm. Also wir hatten sozusagen zwei super brutale Filme, die da liefen. Und die Saarbrücker Presse und so weiter, die so, wie kann sowas überhaupt bei diesem Festival laufen? Die haben uns so zur Sorge gemacht. Und der Tom Tykwer, der hatte damals auch seinen ersten Film, irgendwie Die tödliche Maria. der war da mit dem Stefan Arndt und die haben uns total verteidigt. Also die haben sozusagen bei der Pressekonferenz waren die da und meinten, jetzt hört man ja auf den Bolli einzuschlagen. Der hat seinen Film gemacht. Ist eben mehr so ein Film wie Henry, The Portrait of a Serial Killer. Ja, und der hat da einen guten Job gemacht. Die haben uns wirklich verteidigt. Und das war, und der Tikva war damals noch Filmvorführer in Berlin. Eben war so ein Movimento oder so. Da hat er noch teilweise als Filmvorführer gearbeitet. Und die haben auch Amoklauf dann gezeigt im Kino da. Da hatte ich so das Gefühl, ich bin noch irgendwo dabei und es gibt so eine Film-Community, die steht zu, die steht sozusagen auch zusammen gegen diese Entscheidung der uralt, diese Leute, die damals Filmförderung vergeben haben. Das waren ja alles noch Fassbinder und sagen wir mal Volker Schlöndorff-Fans. Ne, die waren so diese Generation. Mhm. Und wir waren jetzt schon die nächste Generation. Und ja, ich hatte dann noch so ein paar Hoffnungen, aber die wurden dann leider in den nächsten zwei Jahren dann komplett erstickt nach Amoklauf. Und bin dann eben, habe auch gesagt, ich muss englischsprachige Sachen drehen. Die Sachen müssen sich weltweit verkaufen, weil ich aus Deutschland selber werde ich mich nie refinanzieren können. Und ich werde einfach mit deutschen Filmen komme ich hier auf keinen grünen Zweig.
War das denn für dich ein schmerzhafter Prozess, das zu erkennen, ich werde in meinem eigenen Land nichts werden können mit meinem Talent?
Ja, das war natürlich auch, also deshalb bin ich ja auch, sagen wir mal, auch wenn ich ansonsten bin ich ja ein relativ lustiger, direkter Typ, aber das ist schon so, dass man gegen den Willen von anderen sich hat durchsetzen müssen. Also so war mein Leben. Ne? Also es war immer mit dem Kopf durch die Wand und Widerstände müssen gebrochen werden und ich ziehe nicht zurück, sondern mach weiter. Und das ist sicherlich auch meine größte, sagen wir mal, Qualifikation, ist eben, ich gebe nicht auf. Ne? Also ich sozusagen finde immer irgendeinen Weg. Und habe mich dann eben auch nie klein schreiben lassen, klein reden lassen, klein machen lassen, sondern habe einfach weitergemacht und habe es ja dann tatsächlich geschafft, auch mit Investorengeldern, internationalen Geldern, andere Produktionen und andere Sachen zu machen. Ich meine, das war sicherlich auch einer der Gründe in Kanada. Man muss ja überlegen, hier in Kanada kriegt man quasi ungefähr 35% von allen Arbeitskosten, die man so ausgibt, also auch für Schauspieler, für Team, 35% kriegt man automatische Filmförderung. So ein bisschen wie in Berlin dieser DFBB-Dingsfonds da. Ja, so. Und das ist ja schon mal eine Summe, wenn man jetzt einen 10 Millionen Dollar Film dreht, dann sind da auch 5 Millionen Gehälter drin. Das heißt, ich kann 35%, also 1,75 Millionen von 5 Millionen kriege ich quasi umsonst. Ja, also kriege ich einfach wieder von der Regierung hier. Egal, was ich drehe. Also auch wenn ich einen Pornofilm drehen würde, würde ich das Geld wieder bekommen. Und das war mir natürlich sehr sympathisch, ne? Dass man dann sagt, hier, die machen keine innerliche Zensur, die wollen keine Drehbücher lesen, sondern die sagen einfach, wenn du hier so und so viel Geld ausgibst, kriegst du so und so viel Geld Unterstützung. Das finde ich eine faire Lösung. Vor allen Dingen, wenn man sagt, wir wollen Wirtschaftsförderung betreiben.
Ne? Und ja, Film ist ja nur Wirtschaftsförderung, eigentlich. Ja, weil es geht ja um Geld und Umsätze. Also es geht ja nicht um was anderes. Aber das haben wir in Deutschland auch nicht begriffen. Wir haben immer noch den Goebbels im Nacken.
Ja, es ist wirklich so, dass in Deutschland wurde ja die Filmstiftung NRW und so, die wurden ja damals gegründet als Wirtschaftsförderung und eben im Vergleich zu dem kleinen Filmbüro NRW, wo dann eben damals, glaube ich, der Michael Wiedemann und so weiter, die hatten ja kaum Budget. Ne? Und dann auf einmal 20, 30, 40 Millionen im Jahr stehen zur Verfügung als Wirtschaftsförderung. Aber wenn man dann eben mal reinguckt, und der Frank Lustig hat damals in Essen seine Magisterarbeit geschrieben über die Ergebnisse der Wirtschaftsförderung in Deutschland. Die wollte keiner lesen. Ja, weil es ist natürlich verheerend, ne, wie viel Hunderte von Millionen wurden in Deutschland als Wirtschaftsförderung ausgezahlt an Filmproduktionen. Und da die Rückzahlquote war irgendwie weit unter 10%. Das spricht ja ganz klar für die Anti-Wirtschaft, also dass eben der deutsche Film zum Großteil keinerlei wirtschaftlichen Erfolg hatte. Ne?
Du bist jetzt also in Amerika, du bist in einer fremden Sprache unterwegs, du hast deine Ideen im Kopf, du hast deine Talente im Kopf, aber die sind alle noch von dir selber vermutet und du hast jetzt überhaupt keine Protektoren mehr. Also niemand hat auf Uwe Boll in Amerika gewartet. Warum hast du dann trotzdem Erfolg gehabt?
Ja, also weil ich in Deutschland Geld eingesammelt habe. Ich habe ja diese Boll KG gegründet damals, also da gab es viele Filmfonds. Konnte man also Geld einsammeln und die Investoren konnten im ersten Jahr, also jetzt sehen wir mal an, ein Zahnarzt hat 100.000 Euro investiert, der hat also erstmal 50.000 Euro Steuererstattung.
Das ist jetzt diese neue Marktgeschichte, ja?
Wir haben den nach dem neuen Markt, das waren mehr so geschlossene Fonds, wo man sagte, also ich hatte, meine erste Idee war, ich arbeite ja damals, war ich bei Taunusfilm in Wiesbaden und Tochterfirma vom Hessischen Rundfunk. Und habe da ein paar Jahre nach dem Studium, nach der Promotion gearbeitet, so als ausführender Produzent. Und wir haben Sachen gemacht, co-produziert, hier Philipp Gröning, Missing Lamour, L'Agent Lamour, Missing Link, eine holländische Co-Produktion habe ich gemacht, Geheimnis der Kormoraninseln, deutscher Kinderfilm. Das lief dann so, Taunusfilm braucht jemanden, der wie so Herstellungsleiter macht bei Produktionen. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht, da habe ich auch viel gelernt, weil man eben auch, wir hatten der Nathalie Endstation Baby-Sat1, Kurklinik Rosenau, so diese ganzen Sachen. Was für mich war das gut, 2-3 Jahre sowas zu machen, weil ich da A, Kontakte bekommen habe und B, ich hatte meine deutschen Filme vorher, waren ja alle, sagen wir mal, im Mini-Budget unterwegs. Und so lernte ich jetzt Filme machen auf der normalen, größeren, auf dem größeren Level. Was sehr positiv war. Aber für mich war dann irgendwie klar, ach ey, das ist ja alles scheiße. War jetzt nicht, dass ich Kurklinik Rosenau noch gut gefunden hätte oder so. aber ich kriegte mein Monatsgehalt. Und da lernte ich dann Leute auch in Frankfurt kennen, die gesagt haben, wir finanzieren hier für Universal und so mit deutschen Geldern Hunderte von Millionen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, da können wir doch auch mal einen so einen Fonds machen, wo ein Film von mir drin ist für nur ein paar Millionen, 3-4 Millionen. Und die sagten dann, das können wir im Prinzip machen. Dann haben wir so einen Fondsprospekt gemacht und dann haben die mir nicht eine Mark besorgt. Gar nichts. Und dann hatte ich diesen Fondsprospekt und alles und habe den Geschäftsführer vom Taunusfilm, der Professor Grass, der war vorher auch Sat.1 Geschäftsführer, habe ihm gesagt, ja gut, ich will jetzt diese Scheiße, will ich jetzt selber machen. Und dann meinte er, von mir aus, nur mal so was zu wollen. Dem war dann im Prinzip, der war so ein Chef, der hat dann beim Kirch gearbeitet und so weiter. Und wir haben alle eine Meinung von ihm gehabt, der Grass hat im Prinzip von Tut und Blas, keine Ahnung. Aber der war sehr gut im Auswählen von Persönlichkeiten. Also der im Nachhinein, der ist tot auch, der hatte eine Lungenembolie. Irgendwann morgens kam er da rein und dann war er tot. Das war unglaublich. So, und der hat mir eine Chance gegeben. Mir als Uwe Boll, so umstritten wie ich war, mit der großen Klappe, die ich habe, hat der mich bei Taunusfilm eingestellt, auch ein richtiges Monatsgehalt. Ich glaube, 8.000 Mark damals habe ich gekriegt im Monat. Also ist schon gar nicht so schlecht. Ja. Und hat mich da durchlaufen lassen. Und hat gesagt, hier, der Boll, der weiß schon, was er macht und so. Und hat mir unglaublich viel Freiraum gelassen. Und meinte, wenn sie das machen wollen, dann machen sie das doch. So, und das können wir natürlich nicht über Taunusfilm machen. Das müssen sie schon mit ihrer eigenen GmbH machen, weil wir können ja nicht hier so in Investorenrisiken eingehen als Hessischer Rundfunk. So habe ich dann mit so freien Anlageberatern, habe ich dann 3 Millionen zusammengekriegt und habe dann eben diesen Film Sanctimony, der hieß original End of the Second Millennium mit Caspar von Dien, von Starship Troopers, Michael Paré, Jennifer Rubin, Catherine Oxenberg, die von Denver Clan, hab dann diesen Serienmörderfilm gedreht, mit einer Hollywood, mit Regent Entertainment aus Los Angeles zusammen, die mir 60% damit finanzieren haben. So ging das los. Also ins kalte Wasser gesprungen und ich weiß noch, wie, also mein Produzent hier, der Sean Williamson in Vancouver, wo gesagt wurde, komm, du drehst in Vancouver, wir drehen nicht in Los Angeles, wir drehen in Vancouver. Der meinte eben, und auch die ganzen Schauspieler haben mir gesagt, die haben natürlich gemerkt, mein Englisch ist tatsächlich echt scheiße. und die haben stellenweise auch gesagt, ich verstehe einfach nicht, was der mir da sagen will. Ja, ich habe den Matthias Neumann aus Frankfurt, mein Kameramann, mitgenommen, weil mit dem konnte ich mich in Ruhe Deutsch unterhalten. Und wir haben dann eben das Ding eiskalt durchgezogen und gedreht. Ja, und der Film hat sich auch sehr gut verkauft. Der lief bei HBO und so weiter. Also, ja, und so wurde dann natürlich das Englische wurde besser über ein, zwei Jahre später und so weiter. Mittlerweile spreche ich ja, glaube ich, sehr, sehr gut Englisch, aber natürlich bleibt immer mein deutscher Akzent. Und es ist eben auch wirklich meine zweite Sprache. Also auch, obwohl ich jetzt schon so lange hier lebe, ich bin nicht so wie der Emmerich redet ja Deutsch nur noch mit Akzent, aber wie du merkst, ist das bei mir nicht der Fall. Ich bin eben durch und durch Deutsch geblieben und bin auch, deshalb war für mich auch klar, ich ziehe irgendwie wieder nach Deutschland. Ich denke Deutsch und so weiter. Und die Mentalität ist eben dann doch in Nordamerika irgendwo was anderes. Und meine Frau findet ja Deutschland auch super, deshalb die kommt dann fröhlich mit.
Aber du hast ja dann ab 2000, also die ganzen sogenannten Nullerjahre, bis eigentlich so 15, hast du ja gedreht wie ein Irrsinniger. Also die Jahre, die dann kamen, hast du ja gedreht, alles, was dir vor die Füße fiel. Nach welchen Kriterien?
Ja, es war also ganz in diesem zweiten Jahr kriegte ich auch wieder nur ein paar Millionchen zusammen, habe dann den Film Blackwoods gedreht. Dann habe ich Heart of America gedreht, ein sehr, sehr guter Film über Littleton School Massacre. Da habe ich auch zum ersten Mal mit dem Brendan Fletcher zusammengearbeitet, der hinterher bei mir bei Rampage die Hauptrolle gespielt hat. Aber da war dann Jürgen Prochnow dabei, Clint Howard, viele, viele Genre-Leute. Der Film war sehr gut, verkaufte sich aber katastrophal. Und dann wurde ich angesprochen von Mindfire Entertainment, die gesagt haben, hier, guck mal, wir haben hier House of the Dead, dieses Zombie-Game von Sega, steht in jeder Spielothek, wo man sich reinsetzt und Zombies abknallt. Da haben wir ein Drehbuch, wir haben die Rechte. Wenn du die Hauptfinanzierung einbringst, kannst du diesen Zombie-Film drehen. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Dafür habe ich, was haben wir zusammengekriegt, um die 7, 8, 9 Millionen. Und haben dann dieses Ding gedreht, ja, und das wurde finanziell eben sehr erfolgreich und hat bisher in Tausenden von Kinos, US-Kinostart war, glaube ich, 1700 Kopien mit Lionsgate und auf einmal startete was, man kriegte andere Verkäufe, der Film lief dann in 80, 90 Ländern im Kino, in Japan, überall und natürlich merkte man, das Interesse war so hoch, weil das Videospiel kennt jeder. Und dann habe ich eben gesehen, ich muss, wenn ich mehr Geld akquirieren will, auch von Investoren, brauche ich besseres Produkt. Also nicht besseres Produkt. Heart of America war natürlich 10-mal besser wie House of the Dead. Aber Zeug, was man verkauft kriegt. Wo dann eben auch auf Filmmärkten die Käufer draufspringen. Und das waren dann eben auch so Sachen, wenn man zum ersten Mal zu so einem American Film Market fährt oder kann in den Markt und sitzt dann da. Und man sieht dann wirklich, wie werden Filme international wirklich verkauft. Also jetzt nicht der deutsche Wolfgang Becker Kulturfilm, ja, sondern eben tatsächlich die wirklichen Filme, so was weiß ich, mit John Travolta, Nicolas Cage und so weiter, diese Art Genrefilm. Man sitzt da, man zeigt einen Trailer und das war's. Die gucken sich den Film gar nicht an. Die sagen, gut, guter Cast, Trailer sieht gut aus, ich gebe dir $750,000 für Japan. Und so wurden diese Filme verkauft. Ich habe eine Million für House of the Dead aus Japan gekriegt, eine Million für Alone in the Dark und so weiter. Und mal als Beispiel so ein normaler Genrefilm nach Japan, der da 10.000, 5.000, mehr gibt's da nicht.
Und ich habe da und die Synchro muss der Käufer auch noch machen, ne?
Ja, die Promo und P&R, also jetzt so alles. Also da wurde mir auf einmal bewusst, diese Käufer, die ganze Zeit nie zu mir kamen und waren nicht interessiert in mein Produkt, als wir dann Alone in the Dark hatten, mit Christian Slater, Stephen Dorff und so weiter.
Immer wieder gerne bei Tele5.
Bitte?
Immer wieder gerne bei Tele5.
Ja, ne, hat ja der Kläuber damals gekauft.
Ja,
hat er auch in Kino gebracht mit Concord. War der in Deutschland auch im Kino. Aber er hat nur 60 Kopien gemacht, das nehme ich ihm immer noch übel. Also so, aber egal.
Das ist ein schöner Geist, den kannst du mit so einem Stoff nicht kommen.
Nein, das war auch damals der Ivot, der Videoman, der wollte den unbedingt haben. Ja. Und dann musste eben der Markus Zimmer, den trotzdem ins Kino bringt. Obwohl er dann natürlich nicht wollte, ja, aber das war dann eben, weil sie da auch eine Million, die haben, glaube ich, 1,1 Millionen Euro wurden bezahlt für Alone in the Dark von Tele München.
Ja.
Nicht von Tele 5, das hätte euer Budget.
Wir zahlen immer nur 5.000 Mark, noch in alter Währung und kleinen Schein.
Ja, genau. Ja, aber auf einmal merkte man, da kommt dann, weiß was ich, aus Frankreich, Metropolitan-Film, die Hadidas, ne, die haben Herr der Ringe mitproduziert und so, die sitzen dann bei mir in meinem Verkaufsding und haben diese Filme gekauft für Frankreich. Das hat mich wirklich ins Geschäft gebracht. Und da ist auch wieder ein Unterschied zu jetzt Emmerich oder Petersen, die haben diese Sachen nie, die hatten immer andere, die alles für sie gemacht haben.
Ne, also, bei uns in unserer Heimat sagt man, der ist für nichts fies.
Was?
Der ist für nichts fies, sagt man bei uns.
Ja, genau. Ja. Also das war dann wirklich Blut- und Bodengeschäft. Und aber zu gut war das natürlich wichtig. Also ich wurde quasi gezwungen, weil ich nie einen eigenen Produzenten hatte, weil ich nie Leute hatte, auf die ich mich verlassen konnte, musste ich eben alles selber machen. Und das war aber dann natürlich, guck mal, 2005 wurden diese Filmfonds in Deutschland abgesetzt. Und trotzdem konnte ich weiter Filme drehen. Im Prinzip, wie du sagst, bis 2014, 15 habe ich immer weiter Filme gedreht. Warum? Weil ich diese ganzen weltweiten Kontakte hatte. Weil ich konnte.
Hast du mit dem VIP Schmidt was zu tun gehabt?
Der war ja mein Konkurrent, mein Gegner. Ich habe den gehasst.
Der ist ja in den Knast gegangen dann, ne?
Ja, genau. Ja, und ich habe auch gesagt, ich habe dem vom Anfang an gesagt, du betrügst doch diese Anleger. Das ist doch eine absolute Volksverarschung, dein Fonds. Du gibst doch irgendwie Geld an irgendwelche Hollywood-Leute. Du hast doch die Rechte an diesen Filmen gar nicht, sondern du hast da nur eine 10% von deinem Geld geht in so einen Film rein und der Rest liegt auf dem Festgeldkonto als Garantie.
Nennt sich also, aber Oscar-Gewinner.
Bitte?
Nennt sich Oscar-Gewinner.
Ja, aber ist alles Quatsch. Ne? Also war ja alles vollkommener Blödsinn. Und die haben ja auch die ganzen Steuervorteile aberkannt gekriegt und so weiter. Das war natürlich dieses typische Schindluder wieder, typisch Deutschland, ne? Diese Cum-Ex-Geschäfte jetzt oder so. Ja? Ja, ja. Die sehen irgendwo, da kann man Geld mitmachen, aber wie? Dann denken sie sich so, wie kriegt man diesen Steuervorteil hin, ohne finanzielles Risiko zu haben? Und das war der Grund, wieso diese Filmförderung, Filmfonds abgeschafft worden sind, weil zu viele deutsche Firmen und Banken haben im großen Stil einfach Geld in Hollywood abgegeben.
Stupid German Money.
Ja, absolut. Ja. Und bei mir war es so, ich habe volles Risiko gehabt. Die Leute, die bei mir investiert haben, haben ihr ganzes Geld auch verlieren können. Aber die haben alle ihren Steuervorteil behalten, weil wir tatsächlich von A bis Z die Hersteller und Eigentümer der Boll-Filme ist eben auch Boll, ja, und nicht irgendein Hollywood-Studio. Und deshalb sind wir steuerlich damit immer sauber durchgekommen. Aber es wurde dann trotzdem eben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und 2005 wurde gesagt, es wird nicht mehr investiert in irgendwie stupid German Money. Man konnte dann gar kein Geld mehr von der Steuer absetzen. Und dann konnte man eben auch in Deutschland kein Privatgeld mehr akquirieren. Weil wie? Ne? Wenn ich jetzt zum Zahnarzt sage, gib mir 100.000, ich will einen Film drehen und er kann diese 100.000, wenn sie weg sind, also nehmen wir mal an, der Film floppt total, dann kriegt er das noch nicht mal als Verlust abgesetzt. Da investiert kein Mensch mehr. So, und so ist es auch gekommen. Aber ich habe dann eben trotzdem noch etliche Filme machen können, wegen in Kanada kam Geld, internationale Verkäufe, Vorverkäufe und so weiter. Also, aber mit dem Ende der Videotheken, mit dem Ende der DVD-Verkäufe, dass eben alles nur noch quasi dann durch Netflix und so weiter in diesem Streaming-Bereich landet, das war dann auch für mich, die Refinanzierung ist quasi ausgeschlossen. Das ist eben unglaublich schwer heutzutage, diese internationalen Verkäufer, diese Firmen, die sind zum Großteil eben auch alle mittlerweile verschwunden.
Aber es gibt ja so viel Film wie noch nie.
Ja, aber durch die Auftragsvolumen von den Kabelsendern, Kabelnetworks in den USA eben und eben vorrangig eben, weil Netflix und Amazon und Hulu und so weiter jetzt produzieren, bis der Arzt kommt. Naja, also ich meine, hier in Vancouver, glaube ich, als dann der Coronavirus hier alles stoppte, wurden 33 Serienproduktionen alleine eingestellt. also 33 Serien wurden hier parallel in Vancouver gedreht, an dem Tag, wo Corona alles platt gemacht hat. Das zeigt ja, wie viel Zeug gedreht wird. Es wird ja auch, man macht ja Netflix an und solche wie und Amazon und es wird alles so beliebig, ne? Also man hat da hunderte von Produkten und man innerhalb von einer Woche ist man aus diesem Neu-Releases-Ding wieder verschwunden und dann findet man die Filme gar nicht mehr. Und man denkt mir, wo hatte ich den nicht mal angefangen zu gucken, wo ist der jetzt?
Das stimmt, ja, das haben wir alle.
Ja, man vergisst dann, also man fängt so Sachen an zu gucken oder eine Serie, man guckt zwei Episoden, dann denkt man irgendwie drei Tage später, hat man wieder was ganz anderes geguckt und denkt dann irgendwo, ach ja, brauche ich auch nicht mehr weiter zu gucken. Also das ist schon ein großes Problem auch, ne? Also ich denke schon, diese Idee, man hat einen Film zuerst im Kino, dann geht man in die Videothek, guckt sich die Covers an und denkt, ich jetzt leih ich mir den Film und dann hinterher sieht man auch noch im Fernsehen, hatte schon was, was die Wertigkeit eines Films eher nach oben gehoben hat.
Also wir erleben jetzt gerade in Deutschland, das ist auch mit Zahlen, wir lieben ja Zahlen, wir sind ja fetischistisch ausgerichtet auf Zahlen, nachgewiesen, dass das analoge Fernsehen wieder ein ganz großes Comeback hat durch diese Corona. Erstmal sind ganz viele Leute zu Hause, sie haben nichts zu tun und sie merken tatsächlich, dass dieses Community-Hafte, also du weißt, der Nachbar hat das Gleiche geschaut wie du jetzt gerade, weil es eben zeitgleich analog läuft, einen riesigen Renaissance gerade erfährt hinsichtlich dieser Vereinzelung bei Netflix. Denn nicht nur der Künstler hat ja ein Problem bei Netflix. Durchaus kann das passieren, dass er da verschwindet und sein Film zwar hochwertig produziert ist, aber niemand ihn sieht. Zweitens dieser Vergessenseffekt, den du gerade genannt hast. Dann dieser Hochmarketing-Effekt. Und dein bester Freund als Regisseur und Filmemacher ist das das analoge Fernsehen, also das normale, zeitgleich stattfindende Fernsehen, denn die brauchen immer Ware, die senden auch immer, die komponieren auch für dich, die kuratieren für dich und deswegen reden wir ja auch hier miteinander, wir sind allerbestens befreundet. Der Dirk Schweizer hat mir gerade geschrieben, dem ich gesagt habe, ich habe gleich einen Podcast mit Uwe Boll und der schreibt zurück, ein Herz und eine Seele.
Ja, ja, genau. Ja, aber ich bin ja auch Splendid sehr dankbar, dass über die Jahre, die haben eben mich sehr gefördert und sehr viele Sachen von mir wirklich gekauft, was sehr gut war, ne? Weil Splendid ist ja auch so eine Firma, die Genre hochhält und eben auch mal mit ins Risiko geht bei vielen Dingen. Der Andreas Klein damals, mit dem hatte ich ja, als ich den zum ersten Mal getroffen habe, haben wir uns ja komplett zerstritten.
Also, das ist ja leicht, das ist ja leicht mit Andreas.
Ja, ich hatte ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, der Andreas Klein hat doch mit Gangs of New York überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Und er so, ich bin der Hauptproduzent von Gangs of New York. Ich so, und ich habe den dann, und ich so, er leckt mich am Arsch und so weiter. Und dann hatten wir, was weiß ich, nicht uns noch nie persönlich getroffen. Es war alles nur am Telefon. Er rief mich an, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte, so was in der Öffentlichkeit zu sagen. Und so. Und ja, und ich habe dann gesagt, ja gut, das ist meine Meinung, Ende der Durchsage. Aber dann kam er zu mir, das war, glaube ich, beim American Film Market, und dann haben wir uns persönlich getroffen und haben uns ausgesprochen. Und er ist ja auch ein Kölner, also von daher, wir waren dann sehr deutlich zueinander. Und seitdem haben wir ja Deals gemacht ohne Ende und sind die besten Freunde. Also,
was war euer erster Film zusammen?
Der erste Film, den er gekauft hat, war Blood Rain.
Blood Rain, 2005.
Genau, ja, das war Blood Rain. Das war, weil Alone in the Dark ging ja zu Tele München. Und House of the Dead ging damals, da gab es ja noch hier VCL.
Ja.
Ne, die waren ja auch pleite gegangen, aber die hatten House of the Dead gekauft. Und und dann ab da ging ja eigentlich, ab Blood Rain ging eigentlich alles zu Splendid, kann man sagen. Far Cry, Dungeon Siege, Blood Rain 2 und 3, Schwert des Königs 2 und 3, Rampage, Assault on Wall Street, Darfur, Tunnel Red, die sind alle bei Splendid gelandet. Ja, also von daher hat sich eine super Zusammenarbeit da entwickelt, ja. Also
dann hast du ja, Max aber, Schmeling ja. gemacht, du hast in einer deutschen Legende vergangen.
Ja, genau. Na, wurde ich ja auch auseinandergenommen, weil ich Henry Maske hab Schmeling spielen lassen. Ja. Ja gut, aber jetzt überleg doch mal, guck mal, vorher hat Mathilde Schweiger Max Schmeling gespielt. Aber das ist doch lächerlich.
Zu Recht war aber vergessen, ne?
Ja, ja, das meine ich ja, guck mal, der Henry Maske war ein guter Freund von Max Schmeling. Die haben beide, sind ja so rhetorisch nicht unbedingt, sagen wir mal, Vielsprecher, ja, so. Und beide haben so dieselbe Größe, nicht dieselbe Gewichtsklasse, aber dieselbe Größe. Maske kann gut boxen. Und von daher habe ich ihn ja in Köln an diese Schauspielschule getan. Er hat sich 2-3 Monate wirklich akribisch auf diese Rolle vorbereitet. Und ich finde, er hat nicht so einen schlechten Job gemacht, wie die Leute geschrieben haben. Außerdem mit Heino Ferch und anderen finde ich das einwandfrei. Also ich finde den Film nicht schlecht.
Nee, ich auch
nicht. Der Produktionsvalue ist da. Der wurde ja von der ARD dann versendet, ja, um 0.30 Uhr nach einer Boxveranstaltung wurde der gezeigt in der ARD. Und das ist natürlich eine Unverschämtheit gewesen, anders kann man es nicht sagen. Das ist ein Film für 7:45, wo auch meine Eltern hätten zugeguckt.
So ist er aber auch gedacht gewesen, ne?
Bitte?
So ist er ja gedacht gewesen für 7:45.
Absolut, der ist ja auch ab 12 Jahren.
Ja, aber was hast du denn da falsch gemacht, dass der so weit in die Nacht verrutscht wurde? Wo lag das Missverständnis?
Den hat ja Senator Film ins Kino gebracht, aber so schlecht, der ist ja im Kino total gefloppt. Und dann hat die ARD sich gesagt, der hat nicht genug Zuschauer im Kino gemacht. Jetzt bringen wir den einfach nur so so raus, was weiß ich, unter ferner Liefen nach so einem Arthur-Abraham-Kampf. Damals war er immer noch Boxen in der ARD. Und dann zeigen wir den danach. Und wir haben natürlich geschrieben, ihr müsst den natürlich davor zeigen. Um 7:45 zeigen, dann kriegt er auch Millionen von, und der hätte auch Millionen von Einschaltquote gekriegt. 100% um 7:45 abends in der ARD. So, und nachts um 0.40 Uhr, ich meine, ich habe mir nicht angeguckt.
Ja, also, sag mal, was bei dir ja auffällt, ist, du hast immer wieder total hervorstechende Ambitionen in deinen Filmen. So anführen würde ich jetzt sagen, Darfur, aber auch damals ganz früh schon hier mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, hast du immer wieder so Projekte, wo du so wirklich so einen Anspruch dahinter legst, der wirklich ganz höchste Weihen verdient. Auschwitz, Siegburg und dann bist du doch als Trash-König in die Geschichte eingegangen. Ist das bewusst oder passiert dir das so?
Ja, das passiert mir einfach so. Ja, also du hast ja, es werden ja auch Sachen sozusagen, ich liege immer so kurz davor oder kurz danach, kann man sagen. Ne? Guck dir an, Heart of America, weibliche Hauptrolle bei mir, Elizabeth Moss.
Ja.
Ja, Handmaid's Tale, Hauptdarsteller.
Aber wie alt war die denn da? Da war die 20, West, oder?
Bitte?
Wie alt war die da?
20? Ja, da war die 19, 20. Ja, die hat bei mir die Hauptrolle in Heart of America. Spielt sie eine, die schwanger ist und so weiter. So.
Wer hat die Rechte daran?
Ich habe die Rechte.
Das ist nicht, von mir nicht synchronisiert, so, oder?
Ja, müsst ihr euch mal angucken. Oder du hast jetzt Siegburg in USA Story. Sam Levinson, Barry Levinsons Sohn, spielt, da sind ja nur 4 Hauptdarsteller, spielt ja alles in der Gefängniszelle. Ja, so, Barry Levinson, Sam Levinson, der Sohn, der hat mitentwickelt, der ist der Showrunner von Euphoria, HBO, eine der besten HBO-Riesenserien über diese drogenabhängigen Jugendlichen von heutzutage. Ne? So, der hat auch Stoic mit seinem Vater, Barry Levinson, E-Mail geschickt, meinte, you hit it out of the park. Also dieser Siegburg-Film ist sensationell. Also der ist so intensiv, natürlich super hart. Ja, vergewaltigen den in der Zelle und so weiter, aber der Film ist super. Ne? Und der wie gesagt, Euphoria, ich meine, man weiß nicht, ob der in Deutschland, wo der bei Sky läuft oder so, aber es ist eine super Serie. Keine Serie porträtiert diese neue Generation aus drogenabhängigen, handysüchtigen Jugendlichen mehr wie Euphoria. So, also das heißt, ich habe irgendwo auch auf die richtigen Leute irgendwo gesetzt, oft, aber ich habe nie den Credit dafür gekriegt. Ne, sondern wird immer, wenn bei mir Ben Kingsley mitspielt, ist es so, ist es kultisch cool, wenn bei, was weiß ich, wenn du mal guckst, Bloodrain, wenn du mal überlegst, Meatloaf, Billy Zane, Udo Kier, Michelle Rodriguez, ja, die kriegt mittlerweile 10 Millionen für Fast and Furious pro Film, Christina Loken, Ben Kingsley, Michael Madsen. Wenn das ein Tarantino-Film gewesen wäre, Bloodrain, hätten alle gesagt, der coolste Vampirfilm aller Zeiten mit Cameos über Cameos. Geraldine Chaplin ist in Bloodrain. So, was ich da einen Cast hatte, Ich kenne keine einzige Videoverfilmung, Videospielverfilmung, die auch nur annähernd so einen Cast hat wie Blood Rain. Und was kriege ich dafür? Alle so, ja, was weiß ich, die brauchten alle Geld. Typisch Scheiße. Ja, genau. Oder dann drehst du das Schwert des Königs. Jason Statham. Ich habe Jason Statham in Schwert des Königs drin. Als da war der Top Notch. Da war direkt nach Transporter. Ja, also der war gerade sozusagen richtiger Star. So, da hast du Jason Statham, Lily Sobieski von Eyes Wide Shut, John Rhys Davies von Herr der Ringe, Ron Perlman, Hellboy. Ich weiß gar nicht, wie ich da noch alles bringen muss. So, und das sind eben so Sachen, den Credit habe ich dafür nicht gekriegt, dass ich da wirklich auch Videospielverfilmung gemacht habe, auf höchstem technischem Niveau auch und mit tollem Cast. Und dann gleichzeitig, wie du sagst, mit den Sachen wie Siegburg oder so Heart of America, das sind wirklich gute Filme, aber die liefen dann so durch als nicht existent.
Gibt es Filme, wo du sagst, ja, aber ich habe sie gemacht und das ist mein Werk und darauf bin ich stolz?
Absolut. Und das steht auch, ja. Man hat ja auch, wenn du zum Beispiel, ich gehe mal auf YouTube, und dann sind ja natürlich viele Filme sind einfach illegal auf YouTube. Aber wenn du da siehst, Postel ist irgendwie 1,4 Millionen Mal auf YouTube geguckt worden. Dann hast du selbst so andere so Trailer oder wie oft Rampage downgeloadet wurde. Da ist schon eine Zuschauerschaft da, nur leider oft dann eine kostenlose, ja, wo du dann eben nichts von hast. Ich glaube schon, dass die Filme ein Leben haben, auch dank Tele5 zum Beispiel, ne, dass auch Filme dann mal wiederholt werden und Filme gezeigt werden und haben einfach eine ganz andere Lebenserwartung durch Fernsehen und durch eben auch Videos und Leute reden darüber. Und so schnell werden die auch nicht vergessen. Also da sind auch viele Sachen, gerade in der Rampage-Trilogie, sind so viele Sachen drin, die jetzt leider Realität geworden sind. Das war weit bevor, guck mal, bei Rampage President Down wird der Präsident erschossen. Ne? Er erschießt den Präsident. Und meinte, weil er es verdient hat und so weiter. Das war weit vor Trump, wo ich den gedreht habe. War Trump noch kein Präsident. Und jetzt denkt jeder, genau das müsste passieren. Das ist, was wir quasi jeden Tag hoffen, ja, dass irgendwie einer den Trump wegknipst, weil der wird uns alle ins Grab führen. Ja, also 4 Jahre noch mehr Trump, da hast du keine NATO mehr, da hast du gar nichts mehr. Da kannst du dich schon verabschieden von Amerika.
Was wir uns aber vorstellen können, ist ein Wochenende mit dir. Du hast die Freiheit, 3 deiner Filme zu programmieren, hintereinander weg. Welche 3 wären das?
Ja, dann würden wir natürlich mal gegen den Strich gehen. Da würden wir Tunnelratten, also dieser Vietnam-Kriegsfilm.
Nee, das geht nicht. Der ist FSK 16 oder 18.
Der ist ab... Der könnte sogar ab 16 sein.
Tunnel Rats, also der kommt 22.15 Uhr. Film kostet FSK 12, 20.15 Uhr?
Ja, das ist bei meinen Filmen natürlich nicht ganz so einfach.
Gibt's aber.
Ich glaube, ab 12 war nur Schwerter des Königs.
Genau.
Ne? Genau. Dann kam also Schwerter des Königs. Ich glaube, die waren 2 von denen waren ab 12. Der Hauptfilm mit Jason Statham war ab 12. Und dann kann man natürlich, der Barsche-Film war ab 12. Der Max Schmeling.
Nee, wir haben ja schon. Wir nehmen Schwerter des Königs. 7:45. Dann kommt 1968 Tunnel Rats.
Ja, genau. Ich muss mein Telefon wegdrücken. Ja.
Sie hören, liebe Zuhörer, er hat viel zu tun. Er hat Familie, er hat Hunde, er hat auch Nachfrage. Er hat vor allen Dingen gerade erst 9 Uhr morgens. Ne? 9 Uhr, was seid ihr? 9 Stunden zurück, ne?
So ist es. Ja. So, und dann kann man ja, danach kommt dann einer, der kann dann egal, kann auch ab 18
sein. FSK 18 kommt dann.
Ja, genau. Ja, dann würde ich doch Rampage 1.
Gut.
Weißt du, so der allererste von Rampage, wo er ja eben gerade seinen ersten Coup durchzieht, der sagt schon, der ist schon super. Und der hat auch natürlich auch viele Fans.
Dann ist die Programmplanung hiermit fertig für den 22. Juni. Da wirst du nämlich 55 Jahre alt und das feiern wir dann bei Tele5. Ich habe jetzt noch eine Frage zum Thema die schlechtesten Filme aller Zeiten. Ich habe eben auch mit Olli Kalkofe geschrieben. Und ich soll dich doch fragen, ob du erstens mal, wenn du nach Deutschland bist, wird's wohl gehen können, mal in eine Sendung kommst als Ehrengast, wo wir dann einen deiner Filme ziselieren. Wir haben das jetzt auch gerade mit Thomas Gottschalk gemacht, zu seinem 70. Trabi Goes to Hollywood. Welchen Film von Uwe Boll nehmen wir denn für die Schläferz-Reihe?
Ja gut, da muss man ja sowas wie Blattränen oder so nehmen. Ne? Also, was kann man da, also man muss ja auch einen Film nehmen, über den man sich auch gut lustig machen kann.
Der muss also so, es kann, also entweder es ist ernst gemeint und total in die Hose gegangen, ja. Oder es ist wirklich scheiße. Das wusstest du aber auch schon bei der Produktion, ist aber trotzdem, also total viel logische Fehler, viele technischen Fehler oder auch wahnsinnig schlechte schauspielerische Leistungen. Also Sharknado zum Beispiel hier mit der blonden Trulla da kannst du regelmäßig.
House of the Dead.
House of the Dead.
Ich glaube, der ist auch bei Splendid mittlerweile. Den müsstet ihr auch, weil VCL ist ja damals pleite gegangen, ja. Da haben wir die Rechte, ja. Glaube ich, auch zu Splendid geben.
House of the Dead.
In the Dark, die sind beide sehr gut dafür.
Du würdest, ja, Alone in the Dark schon oft bei uns gelaufen. House of the Dead weiß ich jetzt gar nicht so, das müssen wir mal gucken. Du würdest denen das vorschlagen und dann würdest du auch zu uns kommen.
Absolut, das wäre Spaß, das macht Spaß.
Ja, wir haben jetzt 73 Minuten hinter uns gebracht. Wir können jetzt weitermachen, dann werden es aber zwei Folgen, weil die hören nicht so lange zu, die Zuhörer. Weil wir haben natürlich.
Dann machen wir
zu Schläferz im Sommer, im Spätsommer kommt Schläferz die Sommerstaffel. Dann wirst du im Sommer hier produzieren können und dann machen wir nochmal einen Podcast dazu, weil wir müssen noch über ganz viele deiner Filme reden und ganz viel deiner sonstigen Aktivitäten. Du bist ja auch, dein Tag hat immer so 48 Stunden, nehme ich an, ne?
Fast. Ja. Aber nur fast sozusagen. Aber nee, das wäre doch super, dann gibt es bestimmt auch nicht mehr so Social Distancing, dann kann man auch sogar die Sache in München direkt dann auch da machen sozusagen.
Ja, wir produzieren Schläferz in Berlin, aber auch das ist ja nicht aus der Welt.
Ja, genau. Wunderbar.
Ich danke dir sehr.
Ja, hau rein.
Einen schönen Tag nach Vancouver.
Ja, jetzt gehe ich erst mit dem Hund spazieren. Gerade die ist schon am Mieken hier, guckt mich schon an, so nach dem Motto, wieso gehe ich nicht früher?
Was hast du für einen Hund?
Das ist ein Boxer Bull Mastiff Mix. Hört sich gefährlich an, ist aber der liebste Hund überhaupt. Also das,
die Hunde sind immer wie ihre Herrchen.
Das war das Festival der Liebe von Tele 5.